Der unmotivierte Räusperer kam vom Lars Staffel zu Anfang. Nicht stören lassen. Herzlich willkommen zu 9 von 9. Die Digitalthemen der Woche, leider mit uns zwei nur noch. Die anderen sind alle desertiert. Die wollen nicht mehr mit uns reden, oder?
Ich wollte gerade sagen, liegt es an uns?
Ja, man weiß es nicht. Muss wohl an uns liegen, Lars. Wie geht's dir? Ja.
Ganz gut. Ich habe mich geräuspert, ich habe die Stimme geölt, es kann losgehen.
Ja, wir sitzen beide voll in der Sonne. Bei dir sieht man den Röhren, bei mir ahnt man es hinten, entsprechende Spiegelung. Aber wir beschweren uns nicht über gutes Wetter. Was ist denn dein Digitalthema, lieber Lars?
Ja, ich gucke oder höre vielmehr in letzter Zeit, glaube ich, etwas viel US-Podcasts und Dinge über die US-Wahl. Es gab ja jetzt letzte Woche eine Meldung, die ja dann doch einiges an Aufmerksamkeit gebracht hat, nämlich rund um, da sind wir wieder im Digitalen, rund um Facebook und der US-Wahl. Mark Zuckerberg hat ja einen Post veröffentlicht darüber, welche Maßnahmen Facebook so ergreifen will, um die Polarisierung, würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen, ein bisschen zu minimieren oder dafür zu sorgen, dass halt die Polarisierung vielleicht nicht noch schlimmer wird. Dank Facebook finde ich zum einen erstmal bemerkenswert, dass halt schon immer mehr sich die Einsicht durchsetzt, dass da doch eine große Rolle ist, gesellschaftliche Rolle ist, die Facebook so hat. Und wenn man sich halt die Maßnahmen mal so genau anguckt, es soll ja, wie gesagt, dazu führen, dass die Polarisierung minimiert wird oder gemindert wird. Also es ist zum Beispiel so, dass neue politische Werbung, das Neue ist sehr wichtig, in der Woche vor der Wahl wohl untersagt ist, also dass Personen und Organisationen, Parteien und so weiter neue Wahlwerbung mehr schalten dürfen. Dann, dass politische Aussagen, die misszuverstehen sind oder die eben Lügen beinhalten, dass die entsprechend markiert werden oder eben auch gelöscht werden, dass vor allen Dingen auch Aussagen nach der Wahl und bevor das Ergebnis feststeht, das ist ja wegen Briefwahl und so, dass das Ergebnis wahrscheinlich nicht am Abend selber noch feststehen wird oder bei uns der Morgen. Wenn halt jetzt irgendwer, wer könnte es sein, sich zum Wahlsieger kürt, nachdem die ersten Ergebnisse drin sind, aber bevor die Briefwahl halt ausgezählt ist, dass sowas eben auch entsprechend markiert wird oder entsprechend behandelt wird, vielleicht auch gelöscht wird. Und auch beim Messenger wird es wohl Begrenzungen geben, obwohl das ja jetzt bei solchen Privat-Messaging-Diensten noch mal ein bisschen schwieriger ist. Also insgesamt, glaube ich, ist es grundsätzlich positiv und es soll eben, wie gesagt, dafür sorgen, da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wenn man sich es genauer anguckt, ist es aber so, dass es eventuell oder dass bestimmte grundlegende Probleme halt nicht behoben sind und dass es vielleicht sogar dafür sorgen könnte, dass die Polarisierung noch stärker wird. Also zum einen ist es ja so, dass eben neue Werbung verboten wird in der Woche davor, heißt alte Werbung kann weiter laufen. Man kann auch diese bestehenden Werbungen weiter bearbeiten, also neues Geld reinstecken, man kann das Targeting beändern. Und dann ist es eben auch so, dass wenn Werbung untersagt ist, heißt es eben, dass die organischen Posts dann in der Woche davor eine größere Bedeutung bekommen. Und dank des Algorithmus ist es halt auch so, dass Beiträge, die halt sehr provokant sind, die viel geteilt werden, dass die halt grundsätzlich bevorzugt werden, was jetzt eher den Seiten und den Personen zuträglich ist, die halt gerne mal provokant sind. Und das sind halt oft diese Right-Wing-Personen und Organisationen. Und müssen wir mal sehen, wie sich das so tut. Aber insgesamt ist es doch ein recht unterschiedliches Bild, auch in der Kritik dieser Maßnahmen.
Ja, du sagst polarisieren. Ich frage mich immer, kann man eigentlich noch mehr polarisieren? Wahrscheinlich geht es noch mehr. Aber es ist ja schon eigentlich unglaublich. Nicht direkt zum Thema gehörend, aber ich habe mir am Sonntagmorgen eine Doku zu Aretha Franklin angeschaut, The Queen of Soul, und da waren dann auch Bilder gezeigt worden aus Detroit und anderen Orten. Das hat mich natürlich frappierend erinnert an die Bilder, die wir heute sehen. Ja. Also da hätte man eigentlich nur die Farbe dazu mischen müssen, vielleicht die Kleidung ein bisschen anpassen, dann haben wir die Bilder von heute. Ja, es sieht alles etwas düster aus, was da momentan abgeht.
Ja, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich halt gut, dass da eben die Plattformen, jetzt nicht nur Facebook, andere ja auch, dass sie halt eben ihre Rolle erkennen und auch was tun wollen. Ja, ich glaube, so das grundsätzliche Problem, was es halt in Social Media gibt, eben, dass grundsätzlich Empörung belohnt wird, das ist irgendwie nicht so richtig behoben. Vielleicht kann es auch gar nicht behoben werden. Vielleicht ist es halt eher eine Frage der, weiß ich nicht, Bildung oder Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Vielleicht kann man da einfach auch, oder muss man da einfach auch sagen, dass Facebook, Twitter, Google und so weiter vielleicht auch einfach das alleine nicht stemmen können. Wir werden es sehen.
Danke, dass du mich von Aretha Franklin wieder in die Welt der sozialen Medien zurückgeholt hast. Ja, mein Thema, und ich zitiere jetzt mal, Washington, Herbst 2020. In der heißen Phase des US-Wahlkampfs verschärft Donald Trump die Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und verbietet amerikanischen Digitalkonzernen die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen in Deutschland. Kurz darauf verlieren hunderte Behörden, Krankenkassen und Schulen den Zugriff auf Cloud-Dienste wie Microsoft Office 365. Zitat Ende. Aufmacher der CT.
Ja.
Aufmacher der CT, die jetzt einen Schwerpunkt auch gebracht hat, also sowohl online nachzulesen, wie auch im gedruckten Heft, ich glaube, die CT 1920 ist es, zu digitalen Souveränität, zur digitalen Abhängigkeit. Ich habe schon gesagt, nicht mehr Unabhängigkeit von Deutschland, ich würde sagen von Europa, bezüglich amerikanischer Dienste. Tja, er hat es ja beinahe schon mal gemacht in Venezuela, ne? Dass er Cloud-Dienste hat sperren lassen.
Der ja. Trump. Ich meine, ja, was ist, also ich meine, wir hatten, glaube ich, letzte Woche ja auch kurz darüber gesprochen. Es gab ja auch immer wieder so Selbstversuche von Personen, die geguckt haben, wie sie ein Leben ohne Facebook, ohne Apple, ohne Google, ohne Amazon und so führen können, was halt sehr schwierig ist. Und genauso schwierig ist es halt für Unternehmen oder für Länder halt offensichtlich auch, ne? Ich meine, was ist zu tun?
Ja, also ich meine, es gibt eine Studie, die werden wir auch verlinken, von PwC. Und da kann man nachlesen, in welcher Abhängigkeit wir uns entsprechend befinden. Insbesondere im öffentlichen Dienst entsprechend von Microsoft. Und es hat halt vielfältige entsprechende Facetten. Ja. Das reicht von Windows über Office bis vielleicht jetzt künftig in die Cloud, bis hin zu Active Directory, was ja alle Administratoren lieben, weil sie darüber die PCs steuern können. Und obwohl es ja auch Initiativen gibt, sich da unabhängiger zu machen, sind wir derzeit in einer massiven Abhängigkeit.
Und es wird ja noch mehr, würde ich sagen. Also ich meine jetzt seit den Schulschließungen im letzten Schuljahr und jetzt eben auch vielleicht irgendwann wieder oder hybriden Modellen in der Bildung im Schulsystem. Also mein Sohn hat mittlerweile einen Microsoft Account. Er nutzt Teams, er nutzt OneNote. Ich meine man kann es jetzt negativ sagen, die Abhängigkeit, also die Digitalisierung nimmt zu, was grundsätzlich gut ist, auch im Bildungswesen würde ich sagen, aber die, ja, vielleicht eben auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu bestimmten Unternehmen und ja, ob das alles so gut ist, wenn du jetzt hier gerade diese dystopischen Bilder an die Wand malst aus der CT, weiß ich nicht.
Es gibt ja das Projekt Open Source und es gibt auch viele Versprechen, auch von der CDU, CSU, die ja lange da etwas skeptisch war, aber man sieht noch nicht entsprechend die Handlung. Also ich kann das nur empfehlen, sich das entweder anzuhören, es gibt auch einen passenden Pod oder Webcast dazu von Heise oder auch eben das Heft zu kaufen. Und es wird so argumentiert, ich komme einfach nicht raus in der öffentlichen Verwaltung, das Beispiel München wird natürlich genannt, ja. Weil die ganzen Fachanwendungen nur unter Windows laufen. Und dann gab es irgendwo ein Zitat, 25.000 Excel- und Word-Makros, die umgestellt werden müssten. Also eine self-fulfilling prophecy, eine Prophezeiung, finde ich auch wieder auf der anderen Seite. Irgendwie scheint mir der Wille wirklich zu fehlen.
Ja, München ist ja ein gutes Beispiel. Also ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht, ist das 10 Jahre her, dass wir das Thema schon hatten, dass es irgendwie hieß, ja, München steigt um und alles super und Open Source, das wird halt der Open Source Welle, das wird die Open Source Welle unterstützen im öffentlichen Bereich und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind an derselben Stelle oder vielleicht sogar rückwärts gegangen, oder?
Gut, wir haben ja das föderale System, auf der anderen Seite könnte natürlich eine Bundesregierung entsprechend vorangehen, auf der anderen Seite, vielleicht gibt es ja mal das Digitalministerium, da gibt es ja auch mal eine Richtlinienbefugnis, aber es sieht alles nicht so aus, ja, wie du gesagt hast, es ist mindestens 10 Jahre her.
Ja, könnt ihr auch nochmal auf den, kann ich mich gerade daran erinnern, letztes Jahr in Berlin bei der IBM, beim IBM-Event hatten wir auch das Live-Studio und da gab es ja auch einen Talk zum Thema Open Source und öffentliche Verwaltung, kann man vielleicht auch nochmal drauf verlinken. Das sind, glaube ich, auch ganz gute Einblicke da nochmal gewesen. Ja.
Es gibt sogar noch ein paar Leuchtturmprojekte. Schleswig-Holstein will rübergehen, ja, aber es scheint wirklich der Wille zu fehlen, sich auch hinter Organisationen wie Mozilla, die auch in Berlin sitzen, mit Leuten sitzen, zu stellen und dort auch wirklich dann entsprechend ein Backup, ein finanzielles Backup, ein personelles Backup zu bieten. Mozilla, es ging jetzt gerade durch die Presse, Thunderbird, kaum einer kennt es, der E-Mail-Client von Mozilla soll der sicherste sein, soll derjenige sein, der am wenigsten knackbar ist von seinen E-Mails her. Aber da bewegt sich nicht viel. Es wird weiter auf Exchange-Servern gearbeitet, obwohl man weiß, dass Microsoft die auf Dauer nicht weiterentwickeln will und dass dann also wirklich es nicht mehr nur um Windows, um Office geht, sondern es geht dann um die Cloud mit allen Problemen, die auch durch die Gesetzgebung in den USA entsprechend vorhanden sind. Die Daten wandern irgendwo hin, wo potenziell ein Herr Trump oder wer auch immer da Lust hat, in der Regierung Zugriff haben könnte.
Ach,
Du
sind wir
schweigst.
positiv heute, oder?
Du
Ja, ich habe irgendwie, wir sind hier, wir haben hier ein positives, eine positive Sendung
Eine
machen wir
positive
hier gerade.
Sendung, ja. Leider beschäftigt uns dieser Herr in Amerika auch hier bei den Digitalthemen der
Ja.
Woche ungebührlicher Art und Weise. Pfui.
Ja, die Frage ist halt auch, was sind die Alternativen? Also irgendwie muss ja doch was aus Europa, also entweder Open Source, wie du es schon gesagt hattest, oder eben aus Europa heraus passieren, weil ich meine, wir hatten ja die Huawei-Diskussion ja auch. Also es gibt ja auch andere Länder, die vielleicht dann doch noch mal ein bisschen anders mit Demokratie, mit demokratischen Gepflogenheiten umgehen als die USA, die dann auch in den digitalen Markt noch stärker hinein wollen, ist jetzt auch nicht so die angenehme Alternative, ne?
Ja, es geht auch nicht nur um Software, es wird auch dann bei der CT ausgewiesen, es geht auch um Hardware, um die Prozessoren. Also die Abhängigkeit ist da und es scheint der politische Wille auf nationaler deutscher Ebene zu fehlen, geschweige denn auf einer europäischen Ebene, was wir ja eigentlich als eine Alternative sehen könnte. Was halt die Münchner gesagt haben, der Thomas Bönig, der ist dort wohl der CIO, München allein kann es nicht stemmen, hat er unterdessen festgestellt, sondern es müsste wirklich eben diese übergeordnete, vielleicht bundesweite Initiative sein, die sich hinter sowas stellt. Wohl wissentlich, dass Open Source nicht heißt, man hat keine Probleme, aber wissentlich, dass Open Source eben offener Code bedeutet, in dem man arbeiten kann, was man eben bei den Microsoft-Sachen ja nicht sagen kann.
Ja, und das ist ja eigentlich, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein Plädoyer oder könnte man auch als Plädoyer für halt dann doch ein Digitalministerium, du hast das Wort ja schon erwähnt, dann wieder
Gleich
verstehen,
kommt
oder?
Gunnar und dann schreibt das hoch. Ich hab's immer
Ja.
gesagt.
Ja, aber ich meine, das kann ja, du sagst, der politische Wille fehlt, vielleicht fehlt halt auch die Kompetenz, das Wissen, oder es fehlt ganz sicher, würde ich sagen, auf manchen Ebenen oder auch das Problembewusstsein vielleicht. Das ist irgendwie eine Mischung, die nicht sehr, ja, nicht sehr vielversprechend ist.
Also ich sehe da vor allem Bequemlichkeit, ne? Also da habe ich so das Gefühl, ne? Also diese Excel-Makros, Word-Makros wollen einfach nicht umgestellt werden. Ich kenne es ja selbst, ja. Also ganze Abteilungen leben auf Excel, auf Makros, auf Verknüpfungen und wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist die Hölle los, ja. Dann geht es gar nicht. Ja? Dann ist halt ein LibreOffice oder ähnliche Alternativen sind halt dann plötzlich keine. Ja?
Ja, klar. Und ich meine, Bequemlichkeit ist ja genau das, der Claim sozusagen, mit denen halt auch viele IT-Firmen, Digitalanbieter ja auch werben, ne? Sagen halt, warum wechseln? Das ist doch gut. Es ist auch bequem. Die Leute kennen es, sie können damit arbeiten und alles andere macht doch nur Stress.
Ja, jetzt könnte ich natürlich noch eine negative Nachricht reinwerfen.
Bitte.
Handelsblatt auch Bericht, Frankreich hängt Deutschland in der Digitalisierung ab. Wir gehen ganz deutlich zurück. Da haben wir natürlich das zentralistische Modell in Frankreich, bei uns haben wir das föderale Modell, aber die Statistik, und wir werden es verlinken, entsprechend zeigt auch hier, dass da Handlungsbedarf ist. Also irgendwo nur heiße Luft, Fragezeichen.
Ja. Ich meine, jetzt, also die Bedeutung des Themas Digitalisierung ist ja dann doch, also ich meine, die Politiker haben da ja doch schon viel und Politikerinnen auch viel darüber gesprochen, jetzt eben rund um die Covid-19-Pandemie, um den sogenannten Lockdown. Aber ja, was wirklich passiert, ist die Frage. Und ich meine, du hast ja schon recht, vielleicht ist es da wirklich mit, dass ein Land wie Frankreich da vielleicht auch, ja, es einfacher hat, da voranzugehen.
Offensichtlich hat Macron da im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen an. Aber bei uns kann auch gerne Dorobert den Rock anhaben oder das Dirndl anhaben, aber Hauptsache es ging mal voran. Ne?
Ja, so ist es wohl.
Ja, jetzt sind wir wirklich heute sehr negativ. Ne?
Nächste Woche machen wir eine Feel-Good-Sendung, okay?
Eine Feel-Good-Sendung. Gut, dann wünsche ich allen, dass ihr euch gut fühlt. Eine sonnige Woche nochmal hier genießt in diesem September. Und wir versprechen euch nächste Woche, dann überlegen wir uns was Positiveres.
Genau, wir setzen uns einen lustigen Hut auf, zum
Das können wir
Beispiel.
ja. Machen uns zum Affen nächste Woche mal wieder. Also in diesem
Ja.
Sinne, schöne Woche, Lars. Bis
Ja,
später
danke.
und euch allen eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss.